Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Kaltschneuzig aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Es ist wieder ein Wochenende voll von Wintersport gewesen, auch wenn es diesmal nicht so viel ist, aber in der vorbereitenden Zeit haben schon einige Sportler sich entschieden, ihre Sportler schon etwas früher zu ihren Familien zu lassen, während andere Sportler noch ran mussten, bevor sie dann das gemeinsame Fest mit der Familie feiern konnten. Dazu habe ich mir zwei Experten eingeladen, um auf die ganzen Ergebnisse zurückzugucken. Das ist einmal der liebe Benjamin Eisler. Hallo Benjamin.
Hallo.
Und mal wieder mit dabei, eine Stimme, die man auch schon von meinem Sportpodcast kennt, auch aus letzter Saison ist schon mit dabei gewesen, Clemens Mauch. Hallo Clemens.
Hallo.
Ja, mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich leite euch durch die Show und möchte direkt anfangen mit der nordischen Kombination, die dieses Wochenende in Ramsau gewesen ist. Der Wettkampf am Samstag, der war schon etwas verwirrt, da gab es den Sprungdurchgang und dann mussten die letzten beiden Springer, Erik Frenzel und Jan-Magnus Rieber nur noch runter und das Wetter hat so nicht zugelassen, dass das Springen nicht beendet werden konnte und somit muss der Probedurchgang angezogen und das, müssen wir sagen, Benni, das war für Erik Frenzle sehr, sehr schlecht, weil er aufgrund eines schlechten Probedurchgangs es nicht geschafft hat, weit nach vorne zu springen und deswegen lag er am Ende dann weit zurück und ist am Ende dann auch nur auf den 14. Platz gelaufen, weil er von 29 laufen musste, also für ihn war das denkbar ungünstig der Samstag.
Ja, für ihn war das natürlich recht negativ dann, konnte dann läuferisch nochmal natürlich 15 Plätze gut machen. Er kommt ja durchaus auch übers Laufen, aber dafür konnte Johannes Rützig dann ein bisschen profitieren, der in dem eigentlichen Sprungwettkampf disqualifiziert wurde wegen einem zu großen Anzug, aber dann eben, da ja dann der Probedurchgang hinzugezogen wurde, quasi war er wieder mit im Rennen und konnte dann auf einen sehr starken 4. Platz laufen. Und dadurch hatten so die Deutschen zwar eine sehr negative Sache eben mit Erik Frenzel, dadurch, dass der normale Sprungwettkampf abgebrochen wurde, aber Johannes Rützek konnte dann zumindest einen einigermaßen großen Erfolg feiern.
Genau, musste da noch in dem Samstag um 0,2 Sekunden den Fabian Riestl vorlassen auf Platz 3, nachdem er sich im Fotofinish dann mit Vinzenz Geiger den 4. Platz sichern konnte und dann hat er am Sonntag sich dazu entschieden, den Spieß umzudrehen. Dort vor Fabian Riestl ins Ziel gekommen, musste aber dann noch Jürgen Rohrbach den Vortritt listen, der einen unwiderstehlichen Antritt auf den letzten Metern nach vorne gezogen ist, einen sehr, sehr guten Ski hatte und damit am Ende um 0,3 Sekunden vor Johannes Rützek gewinnt. Clemens, der Wettkampf am Sonntag war spannender, war schöner. Es war wirklich sehr, sehr gut, weil es eine große Gruppe gewesen ist. Und ja, Ende war Grabach, der etwas schneller war.
Ja, auf jeden Fall waren dann in der letzten Runde noch 9 Läufer, die da gemeinsam unterwegs waren. Der Einzige, der dann im Finish nicht mehr mithalten konnte, war Franz Josef Rehrl, der starke Österreicher, der am Samstag schon sehr guter Zweiter war. Und am Ende waren es dann im Endeffekt 8 Leute im Zielsprint, die Deutschen da zu viert. Haben das eigentlich auch taktisch, dachte ich, ganz gut angestellt. Gerade Rützek und Riesler, aber Kraber kam mit und war dann im Endeffekt stärker als die beiden. Der Ski, wie du schon gesagt hast, lief sehr gut. Und dann konnte er den Sprint sogar relativ locker gegenüber Johannes Rützek gewinnen. Aber trotzdem wieder tolles Mannschaftsergebnis für die Deutschen. Rützek auf 2, Riesler auf 3, Vinzenz Geiger 5., Terenz Weber auf 7. Absolut zufriedenstellend. Auch die anderen beiden, Erik Frenzel, für den das jetzt kein gutes Wochenende war, gestern auf der 14, heute auf der 18, wieder von der 26 musste er loslaufen. Und Manuel Feist war zweimal der schlechteste Deutsche an diesem Wochenende, aber zweimal auf 19. Ich glaube, das sagt viel über die geschlossene Mannschaftsleistung der deutschen Kombinierer aus.
Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Wie gesagt, einzig zu Erik Frenzel, der noch so ein bisschen auf Vorderschanze seine Form sucht. Da muss er noch ein bisschen daran arbeiten, bis zur WM, die ja in Seefeld stattfinden wird. Muss man noch ein bisschen gucken, dass er dort vom Springen so ein bisschen konstanter wird. Aber gerade Fabian Riestl, Johannes Rützek haben sich sehr, sehr stark präsentieren können und noch gute Leistungen gezeigt. Ja, und Marius Rieber hat am Samstag das Springen gewinnen können, hat von einem sehr, sehr starken Probedurchgang oder Trainingsdurchgang profitieren können. Aber dann am Sonntag, Benni, da hat es für ihn gar nicht funktioniert. Da ist er dann am Ende im Springen, wo es ja seine Stärke ist, nur 43. gewesen Das war definitiv sehr, sehr schwierig, da nochmal nach vorne ranzukommen. Hat er sich wirklich sehr, sehr schwer getan und auch nicht entsprechend geschafft, sondern nach vorne zu kommen, beziehungsweise sogar nicht angetreten, weil er angesagt hat, ey, es ist dann noch für mich 2 Minuten 16 zu viel Rückstand.
Er hätte wahrscheinlich noch irgendwie 5 Weltcup-Punkte sich da sichern können, aber für sowas tritt ein Jarl Magnus Geber mittlerweile nicht mehr an, hatte dann eben nach Samstag 4 Siege in Folge. Und dann war es so, dass er der letzte Springer war auf der Schanze heute, also am Sonntag früh. Und dann war Schnee in der Spur, sogar die Schanze, diese Eisspur ist so ein bisschen gebröckelt, kam von oben dann eben Eis runter und dann wurde vor ihm nochmal ein bisschen die Schanze präpariert, also nochmal Vorspringer runter, aber er konnte dann eben nicht seinen normalen Sprung so aufziehen, wie er es normalerweise kann. Hast schon gesagt, 43. nach dem Sprung und dann ist er auch gar nicht erst angetreten. Aber es kam dann schon so ein paar Flashbacks quasi auf an Samstag, wo er dann eben 2 Springer vor Schluss abgebrochen wurde und dann dachte man sich schon, nur noch Rieber steht oben, wird jetzt irgendwie wieder abgebrochen und noch ein Probedurchgang angezogen, aber das war dann zum Glück nicht der Fall, aber natürlich unter Mitleidenschaft gezogen davon, Jan Magnus Rieber.
Sogar so, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, hätte sogar der Springen, was für Samstag rangezogen wird, hätte nicht nochmal rangezogen werden können für den Sonntag. Deswegen war es auch sehr, sehr spannend. Deswegen wollte sie ihn dann mit Sicherheit auch da runterkriegen. Das war auch eigentlich das Ziel dann mit Frenzle und mit Rieber, dass man einfach diesen noch im Hintergrund hat, vielleicht für den Sonntag. Deswegen wäre es dann sehr, sehr spannend geworden. Hätten sie es nicht runtergebracht, aber so haben sie es runtergebracht und wir haben es angesprochen. Für Jan Magnus Rieber war es wirklich dann ein Tag zu vergessen. Nur 79 km/h an Geschwindigkeit bis zum Anlauf. Das ist etwas, was ja noch sehr, sehr ungewöhnlich von ihm ist. Das ist aber wirklich eine sehr, sehr geringe Geschwindigkeit, muss man einfach dann sagen. Und 79 Meter ist auch etwas unter seinem Niveau. Deswegen muss man aber auch sagen, mit der schwierigen Strecke und mit diesem Eisbröckeln, das ist auch für ihn nicht einfach gewesen. Und dann auch mal gut für die anderen, die da noch sich nach vorne tun konnte. Ansonsten der Sieger des Springens, der Pole war es, Cepcan Kupczak, der eigentlich gut noch lag teilweise, aber am Ende 36. gewesen. Und da merken wir einfach, Clemens, der hat noch im Laufen viel Luft nach oben.
Ja, das hat er durchaus, aber da muss man jetzt mal sagen, er ist 26 Jahre alt, im Skispringen immer wieder gut, aber sein bestes Weltcup-Ergebnis als Kombinierer bisher war ein 20. Platz und heute von 1 auf 36 zurückgefallen. Das wäre vielleicht auch mal wieder so ein Kandidat, der sich überlegen sollte, ob er nicht vielleicht bei den Spezialspringern besser aufgehoben wäre. Klar, die Polen sind im Spezialspringen auch sehr gut, aber ich glaube nicht, dass ihm das irgendwas bringt, in der Kombination zwar gut mitzuspringen, aber am Ende im Langlauf einer der allerschlechtesten des ganzen Feldes zu sein und durchgereicht zu werden. So, ich weiß nicht, was das soll.
Macht auch wenig Sinn, wenn man das so ist. Etwas anderer Typ ist ja Alessandro Pettin, der nicht springen kann, aber dafür sehr, sehr gut laufen kann. Am Samstag von 35. Platz nach dem Springen auf 17 nach vorne gelaufen und auch am Sonntag wieder sehr, sehr weit nach vorne gelaufen, vom 31 auf 10. Also er kann wirklich laufen, aber ihm ist wirklich nur das Skispringen, was noch so ein bisschen hapert. Auch Egri Hirola auch Probleme gehabt mit dem Springen. Am Ende am Sonntag 2. geworden, nachdem er 30. nach dem Springen gewesen ist. Also auch da hat er noch einiges Luft nach oben, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Der 15. Platz am Samstag, 32. dort nach dem Springen. Da sieht man auch, dass da noch Luft nach oben ist. Sehr, sehr gute 2 Tage hatte Akito Watabe, Platz 6 am Samstag und dann am Sonntag Platz 4 gewesen. Da muss man sagen, Benny, das ist genau das, was Akito Watabe kann. Aber mit den ganz Großen, mit seinem sehr, sehr Spiel, da ist er noch ein bisschen hinterherläuferisch.
Ja, nee, er hat läuferisch eigentlich für seine Verhältnisse eine relativ gute Leistung gezeigt. Am Outdoor-Schanze hat es für ihn nicht ganz so alles zusammengepasst. Dann vielleicht auch teilweise den etwas schwierigeren Windbedingungen geschuldet, aber zumindest am Sonntag hatte er ja insgesamt sogar eine schnellere Laufzeit als Rützig und Riesle, weil er da zusammen noch mit Grabak an diese große Neun-Gruppe, die letztendlich war, rangelaufen ist. Ich denke, wenn er das auf der Schanze noch ein bisschen besser hinbekommt in den nächsten Wochen, dann ist mit ihm auf jeden Fall auch zu rechnen, weil läuferisch war es zumindest am Sonntag sehr, sehr stark.
Das war auf jeden Fall sehr stark. 5 beste Laufzeit dort gewesen. Jonas Riedzeit 6 beste, Fabian Riedzeit 7 beste. Also wirklich sehr, sehr stark gewesen. Aber auch die Unterschiede waren jetzt nicht so groß, nur 5,5 Sekunden. Aber das hat doch schon einiges ausgemacht, sodass er rankommen konnte. Gutes Wochenende, finde ich, hatten auch die Österreicher. Das muss man sagen. Clemens Franz Josef Reil natürlich Platz 2 am Samstag. Bisschen das Highlight gewesen. Bernhard Gruber dort noch 7. gewesen und Mario Seidel auf Platz 9. Am Sonntag, dann haben es wieder 2 Österreicher in die Top 10 geschafft. Mario Seidel als 8. Franz Josef Reil als 9. Das ist so das, was die Österreicher machen können, müssen noch ein bisschen läuferisch arbeiten, weil die Sprungleistungen sind wirklich einwandfrei, aber da ist noch ein bisschen Luft in der Loipe, da können sie noch ein bisschen dran arbeiten, bis dann zur Heim-WM in die Seefeld.
Ja, auf jeden Fall, aber auch positiv für die Österreicher erstmal natürlich, dass Lukas Klapper jetzt wieder dabei war, aber auch die junge Garde, wenn ich mir das Ergebnis von heute ansehe, Martin Fritz auf Platz 14 und der 2001 geborene Johannes Lampater auf 21. Das heißt auch, dass die Zukunft in Österreich durchaus gegeben ist, wenn man sich das anschaut. Lukas Klaffe ist 33, Bernhard Gruber 36 und Willi Denneffel 38. Da wird es nicht mehr lang gehen für die drei. Und da ist es sehr wichtig, dass da jetzt neben Seidel und Real natürlich noch irgendwas nachkommt. Und da sieht es ganz positiv zurzeit aus bei unseren Nachbarn.
Genau, haben dort einen sehr guten Mix aus jungen und alten Athleten, wo da ein bisschen die Jungen von den Alten noch ein bisschen was lernen können, von den erfahrenen Hasen, was man auch noch besser machen kann, wie man auch gerade dann so im Duell 1 gegen 1 mit sich hat und sich dann auch gut verteidigen kann. Das gucken natürlich genau im Auge, wer natürlich dann auch durch die Kollegen Lukas, Sarah und Ken und Clement, die an dieser Stelle sehr herzlich gegrüßt sind, ein bisschen dann noch Input gegeben, wie es dann auch für die Mannschaft weitergehen wird. Wie gesagt, die Heim-WM ist dort in Seefeld und da wollen wir natürlich auch ausführlich drüber berichten, machen jetzt hier die erste kurze Pause und gucken dann zu den Herren und Damen, die den Skihang runterfahren, nach Madonna di Campiglio, aber auch in Courchevel. Also bleibt dran, hier bei Karl Storch, hören wir das Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue Toyota Yaris Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Und wir haben einmal die Skier gewechselt und sind jetzt zurück auf den Pisten dieser Welt und fangen an in Courchevel bei den Damen, wo dort der Riesenslalom und das Slalom stattgefunden hat, einem etwas hektischen Weltcup-Kalender in den letzten Tagen, der es ja gewesen ist. Da musste man ja relativ strikt dann rüber nach Courchevel, um dort auch entsprechend den Riesenslalom stattfinden zu lassen, weil ja einige Damen noch kurz vorher im Riesenslalom, im Super-G aktiv gewesen sind. Aber sie haben es geschafft. Sie waren dort dann bereit, um dann auch stattzufinden. Und ganz, ganz oben stand mal wieder eine mit Michaela Schiffrin, die an diesem Wochenende Geschichte geschrieben hat, ihr 50. Weltkampfsieg, damit so viel wie ein gewisser Alberto Tomba, der ein absolut grandioser Skifahrer ist, und sie ist 23 und hat 50 schon, also unglaubliche Zahl, Clemens, da kann man nur den Hut vorziehen und ich weiß nicht, wo die noch hin will.
Das ist auch die absolute Frage, da können wir ja noch fast froh sein, aus dem Sinne der Spannung, dass sie jetzt einige Speedrennen ausgelassen hat, weil selbst da hat sie ja gefühlt nach Belieben gewonnen, wenn sie angetreten ist, in den technischen Disziplinen auch fast nicht zu schlagen, auch wenn es diesmal unglaublich knapp war. Nach dem ersten Lauf war sie ja geteilte Zweite mit Steffi Brunner, zeitgleich 800stel hinter Vicky Rebensburg, aber dann bei starkem Schneefall und einem verkürzten zweiten Lauf konnte sie noch auf die Deutsche gut machen und am Ende mit 1400stel Vorsprung gewinnen. Also nächster Weltcupsieg für die Amerikanerin. Und ja, bei den Männern gibt es ja mit Marcel Hirscher eine ähnliche Story. Und die Frage ist, wenn sie sich nicht selbst schlagen, wer kann sie schlagen? Es wird irgendwann mal passieren, aber das wird dann auch eine absolute Ausnahme sein. Und dann denke ich auch für Michaela Schiffrin nur ein Ansporn, um noch besser zu werden.
Ja, das ist wirklich, was man sagen muss, diese Knappheit, die du schon angesprochen hast, die war ja dann auch im Slalom so. Also da ist sie nicht mehr so ganz so weit weg. Das ist, glaube ich, so das Positive, was man dann noch vielleicht mitnehmen kann, weil da lag sie an der letzten Zwischenzeit im zweiten Durchgang nur 400 sogar zurück hinter Peter Wichowa, aber war dann unten raus richtig beschleunigen können. Am Ende dann einen Vorsprung von 29 Hundertstel, also fast dann nochmal 3/10 Vorsprung am Ende gehabt. Und dann, das ist doch wirklich eindrucksvoll. Da merkt man dann auch, man kann sie ärgern teilweise, Benny, aber so richtig zum Sturz bringen kriegt man da doch nicht.
Ja, es war auch zum Beispiel schon im Riesenslalom nach dem ersten Durchgang unglaublich eng. Da lag sie ja dann eben, wie Clemens schon gesagt hat, nur auf dem zweiten Platz in Anführungszeichen. Aber die ersten sechs waren innerhalb von, ich glaube, nicht mal 3/10. Also da war alles noch möglich. Sie hat dann letztendlich eben relativ knapp gewonnen. Und dann auch im Slalom so diese typischen Kontrahentinnen mit Vlahova, mit Hansdotter, mit Holdener hinter sich gelassen. Auch mit, natürlich mit einem riesigen ersten Lauf, auch wenn es da, wenn sie da eben schon knapp geführt hat und dann noch der drittbesten Laufzeit im zweiten Durchgang, trotz eben schwierigerer Bedingungen. Sie ist sehr, sehr schwer zu schlagen und das über alle Disziplinen hinweg, aber die Konkurrenz kommt da so immer ein Stück für Stück näher. Ich bin gespannt, wie das da in den nächsten Jahren aussieht, aber ich glaube, 100 Weltcup-Siege sind für sie auch nur noch eine Frage der Zeit.
Das glaube ich auch. Also da wird sie auf jeden Fall die 100 schaffen. Mal gucken, wie viel es dann am Ende dann sein werden, weil sie ist erst 23, wir haben es angesprochen, und wenn sie noch 10 Jahre Skifahren möchte, ja, dann na, gute Nacht, Marie. Dann willst du einen Rekord aufstellen, der wahrscheinlich nicht mehr zu brechen sein wird. Das muss man dann mal genau gucken. Aber wir haben es angesprochen, ein bisschen zu schlagen war sie ja auch. Viktoria Rebsburg hatte die Chance, sie im Riesenslalom erneut zu besiegen, nachdem ja Federica Pignone in dieser Saison bisher sehr, sehr, sehr stark dort gewesen ist. Aber kleiner Fehler dort gab im zweiten Durchgang, sodass sie dann am Ende mit 1400stel hinter Schiffen im Ziel gewesen ist. Nichtsdestotrotz, Clemens ist keine Platzierung, von der man sich schämen muss.
Nein, definitiv, aber aus Sicht der DSV-Damen ist Viktoria Rebsburg auch das Einzige, wofür man sich nicht schämen muss. Allein im Riesenslalom Viktoria Rebsburg, die einzige deutsche Statterin bei 63 Statterinnen. Da unter anderem Madagaskar hatte eine Statterin, aber Deutschland eben auch nur eine. Da frage ich mich, warum man da nicht mal irgendwie die Leute irgendwo herzieht, ihnen mal die Möglichkeiten gibt. Die jungen Läuferinnen teilweise sind ja mehr angetreten, was da diesmal das Problem war, auch im Slalom dann. Den fährt ja die Vicky bekanntlich nicht, aber auch da nur zwei deutsche Statterinnen. Lena Dürr, tut mir leid, wenn ich das so direkt sagen muss, grottenschlecht gefahren im ersten Lauf, ausgeschieden. Die Zeit hätte aber auch nie im Leben für Durchgang 2 gereicht. Christina Geiger mit zwei sehr mäßigen Läufen auf Platz 21 gelandet, mit fast 4 Sekunden Rückstand. Da muss ich sagen, da läuft irgendwas gehörig schief. Und warum treten da nur zwei an? Klar, Maren Wiesler leider verletzt. Marina Wallner. Marina Wallner leider mit dem Kreuzbandriss raus. Aber da gibt es auch noch andere Junge. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Jessica Hilzinger denke, warum dürfen die nicht mitfahren und Erfahrungen sammeln? Ganz ehrlich, schlimmer als es zurzeit in den technischen Disziplinen, abgesehen von Viktoria Rebsburg im Riesenslalom ist, kann es nicht mehr werden.
Ja, da bin ich definitiv bei dir. Ich hatte den Bundestrainer dazu gehört bei den Kollegen der Sportschau und er hatte erzählt, dass er mehr so ein bisschen auf Europacup Wert legen wollte, weil er so einfach den Mädels ein gutes Gefühl geben wollte. Ob das aber dann wirklich das Zielführende ist, muss man halt, wie gesagt, gucken. Es heißt ja immer, dass sie sehr gute Trainingsleistung machen, das aber dann nicht im Lauf oder dann im Wettkampf hinkriegen. Das ist dann für mich etwas, wo ich dann denke, okay, das ist für mich nicht so ganz erklärlich. Meinst du, das hängt auch davon ab, dass man zu sehr so ein bisschen auf in den zweiten Durchgang kommen ist und dann so ein bisschen die Aggressivität dann auch teilweise gefehlt hat, dann sind sie wohl gerade so ein bisschen dran, um dieses Denken aus dem Kopf rauszubekommen. Aber da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit für Wolfgang Mayer und seine Crew. Da hat er viel, viel zu tun, muss viel aufarbeiten, weil gerade im Frauenbereich ist halt nur Viktoria Rebsburg diejenige, die man sich vertrauen kann, obwohl jetzt mit Kira Weidel ist und vielleicht jemand ist, die dort in den Speed-Disziplinen so ein bisschen nachdenken kann, aber gerade im technischen Bereich ist noch viel, viel Luft nach oben. Gucken wir aber trotzdem auf andere Ergebnisse noch oder beziehungsweise auf andere Läuferinnen. Wir hatten es angesprochen, Peter Wichow war auf Platz 2, 29 Hundertstel zurück gewesen dort. Wieder Hansdotter auf Platz 3 im Slalom gewesen, 37 Hundertstel Rückstand und dann schon Riesenabstand, auch wenn die Holdener 1,14 hatte sie dort schon Rückstand. Also da muss man sagen, im Slalom, da ist noch so ein bisschen die Diskrepanz zwischen den Läuferinnen noch etwas größer, Benni.
Ja, vor allem, weil es dann eben doch irgendwie immer wieder die gleichen Namen sind. Bernadette Schild ist ja dann im zweiten Durchgang ausgeschieden. Die war bisher in der Saison auch noch relativ oft vorne mit dabei, aber es sind schon irgendwie so die drei, die so die ganze Saison über dominieren. Und eigentlich gehört auch, wenn die Holdener so ein bisschen dazu hatten, etwas verpatzten zweiten Lauf und daran hat es dann eben gelegen, dass sie da sich ordentlich Rückstand auf Michaela Schiffrin und die anderen mit eingehandelt hat. Aber ansonsten, ich glaube, so groß ist die Spannung aktuell nicht bei den Damen im Slalom. Es sind zumindest immer wieder die gleichen Namen.
Ja, es sind immer wieder die gleichen Namen und ja, wenn die Holden damit nur mit der 10. besten Laufzeit dort, dann hat er einfach dann zu viele Zeit verloren auf die drei vorhin liegenden nach dem ersten Durchgang, beziehungsweise Finanzzeit war ja hinter ihr, aber einfach zu viel Zeit verloren und deswegen war am Ende dieser Rückstand dann auch sehr deutlich. Gucken wir nochmal auf den Riesenslalom und gucken dann nochmal aufs Podium, das hat dann Tessa Wolli vollständig. Platz 3 dort gewesen, nachdem sie noch vierte nach dem ersten Durchgang gewesen ist, hat sie etwas Zeit zwar verloren und ist dort etwas zurückgefallen, aber trotzdem sehr, sehr gut gewesen. Friederike Bignone Platz 4 mit 45 Hundertstel Rückstand, 12 Hundertstel haben ja aufs Podest gefehlt. Dann auch sehr, sehr gut Stefanie Brunner, eigentlich mit dem 17. Platz, aber nach dem zweiten, im ersten Lauf hat sie dann zu viele Fehler gemacht, im zweiten nur die 24 beste Laufzeit gehabt und hat dann am Ende 78 Hundertstel Rückstand auf Michaela Schifrin. Muss man sagen, trotzdem Österreichern sehr gut, weil auch Anna Falter noch Platz 7 dabei gewesen ist und das ist aus österreichischer Sicht, Clemens, eine gute Leistung von den Damen.
Ja, auf jeden Fall, da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Auch Katharina Linsberger und Ricarda Haser waren noch unter den Top 15. Anna Veit, wenn ich das hier richtig sehe, mit der zweiten Laufzeit im zweiten Durchgang. Also da das Einzige, was dir jetzt fehlt, ist das Ergebnis ganz oben. Im Riesenslalom jetzt die Beste auf 6. Im Slalom war es ein 5. Platz von der Katharina Linsberger, die im zweiten Lauf ganz toll gefahren ist. Da war es halt für die Österreicher sehr bitter, der Ausfall von Bernadette Schild. Aber so in der Breite die Österreicherinnen sehr gut. Was jetzt noch fehlt für die Zufriedenheit, denke ich mal, ist, dass mal der Ausreißer nach ganz oben kommt. Aber ich denke auch, dass... ist nur eine Frage der Zeit, wenn man so konstant oben dabei ist, dass auch eine mal einen raushaut und mindestens auf dem Podium landet, wenn nicht sogar vielleicht mal einen Sieg holen kann, wenn das gegen Schiffeln möglich sein sollte.
Wenn das gegen Schiffeln möglich sein sollte. Sie hat gezeigt, es ist ein bisschen möglich, aber wenn man sich kitzelt, glaube ich, wird sie noch besser zurückkommen. Also von da haben wir das genau im Auge. Kommen wir jetzt zu den Männern. Da gab es nur einen Wettkampf in Madonna di Campiglio, den Nachtslalom, der dort gewesen ist. Und dort stand nicht die normalerweise typischen Namen Marcel Hirscher und Alexander oder Henrik Christoffersen ganz oben, sondern der Schweizer Daniel Juhl hat es auf Platz 1 geschafft und den ersten Schweizer Sieg in dieser Disziplin seit 13 Jahren besorgt. Also unglaubliche Zeit, bis wir dann die Zeitgenossen haben, auf einen Sieger dort warten können. Und Benny, man muss sagen, starke Laufzeit gehabt, die drittbeste Zeit im zweiten Durchgang nach Platz 4 im ersten. Und natürlich hat er von den Fehlern profitiert, aber er hat sich so mit seiner Leistung auf jeden Fall verdient.
Er war sehr konstant in beiden Durchgängen, hat ja auch schon in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass er im Slalom durchaus auch Ambitionen hat, mal zu gewinnen. Aber wir sagen so oft, Hirscher ist eigentlich nur dann schlagbar, wenn er sich selbst schlägt. Er hat, glaube ich, nach irgendwie 4-5 Toren hat er eingefädelt. Christoffersen sogar nach 2 im zweiten Durchgang. Das hat dann den Weg für ihn zum Sieg geöffnet, aber die Österreicher haben trotzdem sehr, sehr starkes Mannschaftsergebnis auch ohne Marcel Hirscher gehabt, mit Markus Schwarz und Michael Matt, die dann das Podest vervollständigt haben. Von daher, trotz dem Ausfall von Marcel Hirscher, waren die Österreicher die dominierende Nation und das heißt schon einiges.
Ja, das war auf jeden Fall richtig stark, was die beiden Schwarz und Matt auch gemacht haben. Und Daniel Juhl hat sich da verdient. Natürlich, den Ausfall haben wir profitiert. Es war doch das 5. Tor, beiden wirklich nicht zu sehen. Die einen Fehler, die sie dort hatten, bei Hirschhausen und Hirscher ist er nochmal zurückgestopft, hat dann am Ende den 26. Platz belegt, aber mit einem Rückstand von über 18 Sekunden, 18,69, um genauer zu sein, das natürlich dann sehr, sehr schwierig hat, aber immer noch ein paar Punkte geholt. Ich glaube, darum geht es am Ende auch, dass er einfach dann nochmal ein bisschen dort rankommt, dass er nochmal ein paar Punkte mitnehmen kann für die weiteren Saison. Ansonsten, was das auffällt, Clemens, es sind viele Fahrer dabei, die mit hinteren Startnummern sich noch in den zweiten Durchgang haben fahren können und so ein bisschen profitiert haben davon, dass hinten raus ja die Sicht besser wurde, auch weil einfach dann das Luftflutlicht angemacht wurde und das haben einfach viele Fahrer für sich nutzen können.
Ja, erstmal eine ganz kurze Korrektur. Marcel Hirscher hat keine Weltcup-Punkte mehr bekommen, weil er außerhalb vom Zeitlimit war mit seinen 18 Sekunden. Also hat ihm das eigentlich gar nichts gebracht, da nochmal hochzusteigen, warum auch immer er das dann getan hat. Aber ja, am Ende waren 15 der 30 Läufer im zweiten Durchgang mit einer Startnummer über 30. Linus Strasser war 16. nach den ersten 30 und landete am Ende auf 31. 80 waren am Start. Die Nummer 77, San Kranjec, der ist ja euch sicherlich auch bekannt. Der hat ja jetzt zuletzt sein erstes Weltcuprennen gewonnen beim letzten Riesenslalom in Saalbach. Im Slalom so weit hinten ist dann im ersten Durchgang auf Platz 14 noch gefahren mit Nummer 77 und hat somit den Linus noch rausgekegelt. Allgemein sehr verrückt gewesen. Allein 3 Läufe noch in die ersten 10 gefahren im ersten Lauf mit Alex Wienatscher, Christopher Jakobsen und Giuliano Razzoli, freut mich ganz besonders, fährt mit Nummer 69 auf Platz 10 im ersten Lauf, der Olympiasieger von 2010, und kann sich sogar im zweiten Lauf noch auf die 5 verbessern. Also das ist hoffentlich mal wieder ein Lebenszeichen von ihm. Ich habe mal nachgeschaut, er hat es trotzdem nicht ganz in die ersten 30 der WCSL-Liste geschafft, wird also weiterhin schlechte Nummern haben, aber da fehlt nicht mehr viel. Dann könnte er vielleicht wieder zurück sein Auch im zweiten Lauf hat die Piste eine Rolle gespielt. Es gab zwei 27. nach dem ersten Lauf. Dave Riding, der Brite, und Istok Rodes aus Kroatien mit Nummer 66. Beide auf 27 gewesen. Istok Rodes am Ende auf die 7 vorgefahren und Dave Riding auf die 4. Also auch da haben sie dann im Endeffekt die frühe Nummer genutzt. Deswegen sehr interessant fand ich das Ganze mal, dass das Feld da so komplett durcheinander gewürfelt wurde. Aus deutscher Sicht Felix Neureuther auf 8 von 18 noch vorgefahren im zweiten Durchgang. Und Dominik Schede 24. von denen, die ohne groben Fehler im zweiten Durchgang durchgekommen sind, letzter gewesen, zu passiv gewesen. Alle anderen leider gescheitert. Linus Strasser und Anton Tremmel sehr knapp. Fritz Dopfer und Sebastian Holzmann überaus deutlich. Stefan Luiz mit tollen Zwischenzeiten ausgeschieden. David Ketterer mit einem Riesenfehler, also bei manchen sehr schade, wie bei Luiz, Ketterer, Tremmel. Holzmann ist noch sehr jung, aber bei Fritz Dopfer, da klemmt es wirklich extrem zur Zeit und da muss sich leider mal irgendwas, oder was heißt leider, da muss sich mal irgendwas ändern, nicht dass, weil so kann es beim Fritz einfach nicht weitergehen, da geht seit der Verletzung vor 2 Jahren nichts mehr vorwärts, kaum kommt mal irgendein gutes Ergebnis. Irgendwie muss er da was umstellen, damit er vielleicht wieder mal in alte Klasse herankommen kann.
Ja, seit er diese Verletzung, die er hatte, ist irgendwie so ein bisschen aus dem Rhythmus raus, sucht seitdem wirklich die Form und wird jetzt natürlich dann auch weiter in der Weltcupliste zurückfallen, wird dann natürlich auch die gute Startnummer, die er eigentlich so ein bisschen auch hatte, wovon er so ein bisschen hätte profitieren können, dann auch verlieren. Wird er dann gucken, jetzt mit 26, die wird er wahrscheinlich nicht mehr allzu lange halten, weil er einfach die Leistung dort nicht mal so ganz stimmt und die ist dann wirklich so wirklich ganz schwach, aber das ist angesprochen, also wirklich so viele Namen, die man dann im zweiten Durchgang gesehen hat, die man nicht normal so kennt. Ne? Istok Rodes, du hast ihn schon erwähnt, aber auch Trevor Philipp mit der 52 auf Platz 12 gewesen. Albert Popov, der Bulgare, junger Bulgare mit der 72 am Ende auf Platz 16 gewesen. Eric Reed mit dabei von der 46 nach vorne gefahren, Startnummer. Matej Vidovic aus Kroatien mit der Startnummer 31 am Ende auf Platz 18 gewesen. Also wirklich sehr, sehr bunt durchgemischt. Auch der junge Italiener Simon Mauerberger mit dabei gewesen, der Startnummer 53 dort dabei. Also wirklich sind sehr, sehr viele Namen, die man mal nicht mit dabei gewesen hat. Auch Alexander Koroschilov mal wieder zurück am Ende 23 gewesen. Ist wirklich sehr, sehr schön. Also wirklich sehr durchgemixt gewesen am Ende dieser Weltcup, auch wirklich mit überraschenden Namen ganz vorne mit dabei, überraschenden Sieger. Und damit machen wir jetzt hier die nächste Pause und kommen dann zurück und müssen natürlich dann auch auf den letzten Weltcup oder letzte Station kommen in unserer Rückschau auf das Wochenende, den Biathlon-Weltcup, der gewesen ist in Nové Město bei den euphorischen tschechischen Fans. Und da gucken wir drauf, was dort passiert ist und wer das am Ende der Dominator ist. Also bleibt dran hier bei Karl Schnauze, euer Münchner Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Und wir kommen ins Tschechische Nové Město und gucken auf die Biathleten und Biathletinnen, die ja dort gewesen sind von Freitag an, beziehungsweise von Donnerstag an, haben dort die Weltstände stattgefunden. Und wir fangen natürlich ganz gentlemanlike, wie es auch mittlerweile gewohnt seid, mit den Damen an und gucken dort voraus. Und ich muss Abbitte leisten, das muss ich ganz ehrlich so zugeben. Wir hatten es vor Pokljuka-Wettkampf, da habe ich gesagt, dass man nicht auf Marta Olsbu tippen sollte. Und jetzt gewinnt sie 2 Rennen in Nové Město. Und ja, muss ich sagen, habe ich nicht mit gerechnet, aber sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Im Sprint keinen einzigen Fehler geschossen, Verfolgung 2 Fehler geschossen und dann am Ende knapp gegen Dorothee Revier im Zielsprint gewonnen. Und da muss man einfach anerkennen, Benni, das hat sie sehr, sehr gut gemacht.
Ja, sie hat ihre ersten beiden Weltcupsiege können, war ja schon bei Olympia dann am Sprint auch schon Zweite. Aber trotzdem ist ihr großer Erfolg so ein bisschen untergegangen, weil Laura Dahlmeier zurückkam und das sehr, sehr erfolgreich.
Ja, wirklich sehr, sehr erfolgreich. Mathe Olsby-Reusland, wie sie jetzt ja heißt, hat ja geheiratet vor der Saison. Deswegen hat sie einen anderen Nachnamen, aber trotzdem wirklich zwei sehr, sehr starke Rennen gehabt. Im Massenstart hat sie nicht mehr ganz so gut funktioniert. Da hat sie dann 5 Fehler geschossen. Das ist dann noch eher die Mathe Olsby, die ich so kenne. Mit drei, am Ende 13er Platz dort gewesen, mit der 10 besten Laufzeit. Aber trotzdem zwei sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt. Sollte ihr Auftritt geben, mit Sicherheit dann für die nächsten Wettkämpfe in einem neuen Jahr. Aber wer mit auch mit dabei gewesen ist, und das muss man ja sagen, haben wir uns ja drüber gefreut, Laura Dahlmeier war wieder mit dabei, Clemens. Nach ihrer langen Verletzungspause ist sie dann mit dabei gewesen. Am Ende zweite im Sprint gewesen, auch in der Verfolgung dann mit Platz 5 hat sie dort 2 Schiedesfehler gefossen. Im Sprint sah das schon sehr, sehr gut aus mit der besten Laufzeit. In der Verfolgung hat sie so ein paar Probleme gehabt, hat man doch gemerkt, okay, hundertprozentig auf dem Niveau aus den letzten Jahren ist sie noch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann auch Trainingsrückstand, den sie ja nicht aufhören konnte. Ich war schon sehr über ihre Laufform erstaunt im Sprint, nachdem es ja hieß, in der Mixstaffel im IBU Cup mit Roman Rees lief es ja noch nicht so gut. Und dann kommt sie da an und ist mit einem Schießfehler ganz, ganz knapp hinter Mathe Olsby. Waren ja nur ungefähr 5 Sekunden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. 4,5 Sekunden. Und von daher absolute Top-Leistung von Laura Dahlmeier, das so zu schaffen. Dann 5. Platz im Sprint, in der Verfolgung auch völlig in Ordnung. Und ich denke, dann war es das auch die richtige Entscheidung, dass sie dann auf den Massenstart verzichtet hat. Das wäre wahrscheinlich jetzt noch zu viel, weil eigentlich war ja auch nicht geplant, dass sie in diesem Kalenderjahr überhaupt nochmal im Weltcup auftritt. Daher ist das eigentlich nur ein schöner Bonus, den sie uns da geliefert hat.
Genau, es war angedacht, dass sie 2 Rennen startet und hatte eigentlich damit gerechnet, dass sie Sprint und Massenstart läuft vielleicht, aber dadurch, dass sie im Sprint so gut gewesen ist, hat sie dann auch die Verfolgung gelassen und danach entschieden, ich mache den Massenstart lieber nicht, möchte mich dann noch ein bisschen schonen und ein bisschen mal nach vorne arbeiten. An der Form arbeiten muss auf keinen Fall Dorothea Ravia, die ja mittlerweile in Gelb läuft, Platz 9 im Sprint gewesen, ich dort 2 Schießfehler erlaubt, weil ein bisschen ungewohnt, hat sie aber trotzdem noch sehr, sehr gut halten können. Dann hat sie dann am Ende dann in der Verfolgung am Samstag Platz 2 erreichen können. Auch dort sehr, sehr gut gewesen, war dann im Zielsprint nur knapp geschlagen. 2 Zehntel oder haben ihr dort gefehlt am Ende für den Sieg und dann im Massenstart am Sonntag Platz 4 mit einem Schießfehler dort gehabt. Die 20 beste Laufzeit, da war sie dann nicht ganz so stark, aber so schnell am Schießstand, das ist einfach unfassbar, Benni, was sie dort ja an Sekunden wirklich hinlegt, das ist einfach nur unglaublich.
Ja, das war beim Massenstart wieder so ein bisschen, wie wir es auch schon in den letzten beiden Wochen in Pokljuka und Hochfilzen hatten. Zum einen eben die schnellere Läuferin, das war in den letzten beiden Wochen Meckereien. Hier im Massenstart Vira eben die schnelle Schützin, die auch noch treffsicher ist. Aber man hat schon gemerkt, dass die ganzen erfolgreichen Wochen ein bisschen an ihr gezerrt haben. Sie konnte einfach läuferisch nicht mehr mithalten auf der letzten Runde. Im Massenstart ist ja noch zusammen mit Kusmina rausgegangen auf die letzte Runde, dann aber mit 20 Sekunden Rückstand auf sie ins Ziel gekommen, konnte sich auch nicht mehr im Zielsport gegen Fialkova und Chevalier wehren. Aber ich glaube, trotzdem war es wieder mal eine sehr erfolgreiche Woche von ihr. Sie ist unglaublich konstant, hat bisher, glaube ich, alle Rennen in den Top 9 beendet. Und ich glaube, die kann dieses Jahr wirklich den Gesamtweltcup holen.
Ja, das sieht es auch so momentan aus, zumal ja ihre größte Konkurrentin in diesem Wettkampf überhaupt nicht drin gewesen ist. Kaiser Meckereien hat sich in allen 3 Rennen 17 Strafrunden erlaubt. Das ist einfach zu viel, Clemens, das muss man sagen. Und das ist so die Kaiser Meckereien, die wir gedacht haben, die so ein bisschen verschwunden ist diese Saison. Aber man sieht, sie hat doch trotzdem immer noch diese ja wirklich schlechten Schießleistungen mit dabei und da kann sie so gut laufen, wie sie will. Damit hat sie dann vorne dann wirklich sehr, sehr schwer, da dran zu kommen.
Ach ja, natürlich. Platz 58 im Sprint, also gerade so noch die Verfolgung gereicht, hat er noch auf 36 vorgelaufen. Jetzt auch im Massenstart wieder sehr enttäuschend gewesen. Es geht nun mal nicht nur ums Laufen im Biathlon. Das hat man jetzt bei Kaiser Meckereien sehr, sehr gut gemerkt. Platz 22 heute, 2 Minuten Rückstand. Das kickt dann schon so gesehen rein. Und da muss man auch dazu sagen, sie ist ja jetzt auch im Gesamtweltcup nicht mehr auf Platz 2. Da ist für mich die absolute Sensation dieser Saison die einzige, die eine Konstanz der Dorothea Vira zeigen kann. Paulina Fialkova, die Slowakin, die dann heute Zweite war beim slowakischen Doppelsieg im Massenstart hinter Kuzmina. Und die ist auch ganz konstant immer von dabei, die Paulina Fialkova. Und die macht mir richtig Spaß und die sollte man vielleicht am ehesten noch im Auge haben Richtung Gesamtweltcup.
Ja, die habe ich auf jeden Fall auf der Rechnung, weil sie macht es unglaublich und ist für mich momentan auch die bessere Slowakin, weil Anastasia Kuzmina ich dann noch einfach noch zu viele Fehler erlaubt. Zwei gewesen im Sprint, dort der Elfte gewesen. Dann ist sie trotz 6 Schießfehler in der Verfolgung dann noch weit nach vorne gekommen. Am Ende war es dort der 9. Platz, den sie hat erzielen laufen können. Also läuferisch wirklich bei ihr ganz, ganz stark gesehen. Das hat man dann auch dann am Sonntag bestätigen können, wo sie nur 2 Fehler geschossen hat, am Ende sich den Sieg holen könnte. Und ja, für sie ist, glaube ich, ganz gut gewesen, dass jetzt auch dieser Wettkampf dabei gewesen ist, dass sie jetzt auch den ersten Podestplatz und auch den ersten Sieg der Saison feiern konnte. Aber Vigalkova war wirklich richtig, richtig stark. Das muss man einfach ganz klar so anerkennen. Macht bisher viel, viel richtig. Auch, finde ich, sehr, sehr stark ist bisher Nisa Vitozzi, die wirklich gute Leistungen gezeigt hat. Am Sonntag, am Sonntag auf Sprint war sie nur 18. zwar, aber hat sich dann nochmal nach vorne arbeiten können, in der Verfolgung auf Platz 4 dort gewesen. Dann leider nicht mehr ganz so gut gewesen. In der Masterstart hat sie dort zu viele Fehler sich dort erlaubt, um dann wirklich ganz, ganz vorne mit dabei zu sein. Hat dort am Ende in 27. Platz belegt mit 3 Schießfehlern. Da lief es dann läuferisch für sie gar nicht zusammen. 30. Laufzeit, nur über 3 Minuten Rückstand auf die beste Läuferin. Und da hat man auch, glaube ich, ein bisschen bei ihr gemerkt, dass einfach dann der Tank leer war. Aber trotzdem, sie ist wirklich ein Teil einer sehr, sehr starken italienischen Mannschaft, Benni.
Ja, Vlakova und Vitozzi waren für mich beide letzte Saison so ein bisschen die positiven Überraschungen. Vlakova vor allem dann gegen Ende der Saison. Und die haben jetzt beide bisher sehr, sehr große Konstanz gezeigt, jetzt, wenn man vielleicht bei Vitozzi das Rennen heute und vielleicht auch noch den Sprint ausklammert, beide sehr, sehr stark, aber ja, auch Vitozzi läuferisch nochmal einen großen Sprung gemacht, schießt auch so schnell wie Vira, nicht ganz so schnell, aber immer noch ziemlich schnell. Bei ihr war es dann heute auch so, dass sie einfach nicht mehr ganz so die Frische hatte, vielleicht war auch das Material bei den Italienern insgesamt nicht ganz so gut, Tage und Wochen zuvor, aber ich glaube auch sie kann sehr, sehr zufrieden sein mit diesem ersten Saisondrittel, das man jetzt abgeschlossen hat.
Ja, das denke ich auf jeden Fall auch, dass sie jetzt schon wirklich gute Leistungen auch zeigen können. Sie ist nicht umsonst so weit vorne im Gesamtweltcup platziert. Auch ein gutes Wochenende, finde ich, hatte Anaïs Chevalier. Ansonsten von der französischen Mannschaft, die hier nicht so auf dem Niveau ist, wie man es eigentlich von ihnen gewohnt ist. Chevalier 4. gewesen, im Sprint 8. in der Verfolgung. Und dann hat sie dann im Massenstart dann nicht so ganz vorne mithalten können. Ist dann auch am Ende, wie ist sie denn?
Dritte
geworden. So, jetzt habe ich es. Dann Dritte geworden, also trotzdem sehr, sehr gute Leistung. Das muss man einfach dann auch sagen. Und ja, aber dahinter muss man sagen, Clemens, da fehlt es einfach. Justine Bresas schießt einfach viel zu viele Fehler.
Ja, auf jeden Fall. Man merkt bei den Franzosen, dass Marie-Doran Aubert fehlt. So ganz können sie es einfach noch nicht kompensieren. Im Gesamtweltcup, wenn man mal schaut, Chevalier ist auf 8. Das ist völlig okay. Da kommt Julia Simon auf 14 noch. Preisas auf 21, ja, das war es dann. Und Bescon auf 27, das ist, glaube ich, das könnte sich Frankreich noch ein bisschen besser vorstellen. Im Vergleich, Bescon ist auf 27, auf 28 ist Laura Dahlmeier, die ist 2 Rennen gelaufen. Das spricht, glaube ich, Bände. Und klar, Ziel ist wie immer die WM, aber allgemein im französischen Team, es ist nicht die Dominanz, die man teilweise von ihnen kennt. Auch bei den Herren nicht, wenn man da jetzt sich Martin Fourcade dieses Jahr mal anschaut. Der menschelt ja schon sehr.
Genau. Bevor wir zu Männern kommen, möchte ich natürlich noch über die deutschen Frauen neben Laura Dahlmeier reden. Vanessa Hinz, sehr, sehr schön gewesen am Samstag mit Platz 6 in der Verfolgung, nach von 22 auf nach vorne gefahren, keinen einzigen Fehler erlaubt. Also das war schon wirklich ein positiver Schritt nach vorne. Dann im Massenstart Franziska Preuß mit Platz 7. Trotz 3er Schießfehler, das muss man sagen, da ist sie auch läuferisch in einer guten Form gewesen. 13 beste Laufzeit, also da kann sie dann auf jeden Fall drauf aufbauen, wenn sie noch ein bisschen weniger Fehler schießt, geht dann sogar vielleicht noch mehr. Also ich würde sagen, Benni, das waren so ein paar Lichtblicke mit dabei, auch wenn so mir neben dem großen Ausreißer von Laura Dahlmeier noch so ein bisschen mehr wünschen würde, der große Ausreißer ein bisschen für die Top 10.
Ja, Franzi Preuß hat die Saison schon eigentlich in fast jedem Rennen einfach immer so den einen, die 2 Fehler zu viel geschossen. Jetzt waren es dann in der Verfolgung zwar zum Beispiel 4, ist trotzdem noch um 5 Plätze nach vorne gekommen. Das heißt, läuferisch hat sie zumindest gezeigt, dass ihr die Strecke liegt und dass, obwohl auch das Material, was man so von den Athleten gehört hat, nicht ganz so top war, waren die deutschen Platzierungen eigentlich, du hast schon angesprochen, mit Vanessa Hinz dann in der Verfolgung auch auf Platz 6, ziemlich gut. Ich glaube, Franzi Preuß entwickelt weiter. Man merkt, sie wird sicherer. Da kommt immer mehr Selbstbewusstsein. Sie wird läuferisch besser. Bin ich sehr, sehr gespannt, was bei ihr noch geht. Auch Vanessa Hinz hat jetzt zwei sehr, sehr starke Ergebnisse gehabt. Und Franzi Hildebrand hinkt immer noch so ein bisschen hinterher. Hat dann oft so diese eine Schießanlage, die einfach gar nicht klappen will. Zum Beispiel heute dann eben nur 16. im Massenstart. Beim ersten Stehend schießen gleich drei Fehler gehabt. Bei ihr passt es nicht alles ganz so zusammen, aber Franzi Preuß sehr konstant schon einige Top-10-Ergebnisse gehabt und auch Vanessa Hinz hat jetzt endlich mal gezeigt, was in ihr steckt.
Ja, genau, das finde ich auch. Das sollten beide ein bisschen aufbauen auf diesen guten Ergebnissen, die guten Ansätze, die gezeigt haben. Auch dann vielleicht so ein bisschen gucken, dass man noch vielleicht ein bisschen diese Fehler einfach minimieren kann beim Schießstand. Gerade bei Franzi Preuß hat sie noch so ein bisschen Luft nach oben. Wir machen jetzt hier die kurze Pause, denn die Männer der Deutschen haben wirklich jetzt so ein bisschen ihre Outbreaker-Saison gehabt und ihr Outbreaker-Standort gehabt mit wirklich guten Leistungen. Und da müssen wir natürlich drauf gucken, hier bei Kalt 90, euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Und kommen wir zurück zum letzten Mal hier bei Kalt 90, euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de, denn wir sind fast am Ende unserer Ausgabe, denn jetzt kommen wir nur noch zu den Herren der Schöpfung, die auch natürlich unterwegs gewesen sind im Novi Mesto, dort ihre Wettkämpfe gezeigt haben, mit dem Sprint, mit der Verfolgung und dem Massenstart. Und wenn wir natürlich uns das angucken, ein Mann war überhaupt nicht zu schlagen, das ganze Wochenende über, Johannes Tiniesbø. Drei Starts, drei Siege und man muss einfach sagen, Benny, er ist einfach bombastisch gut.
Ja, es war sehr, sehr beeindruckend im Sprint fehlerfrei. Es geht schon mal, man kann schon zwei Schießeinlagen fehlerfrei bleiben, aber dann auch im Massenstart sich keinen einzigen Fehler erlaubt, obwohl er bisher in der Saison zumindest bei den Rennen, wo es über die vier Schießeinlagen ging, immer wieder gepatzt hat. Auch in der Verfolgung hat er trotz vier Fehler noch gewinnen können. Das ist unglaublich beeindruckend, was er auf der Strecke macht und dann auch zum Teil, was er am Schießstand macht. Der Mann ist in einer Überform, da könnte selbst, wenn man in Topform wäre, könnte er da, glaube ich, nicht so ganz rankommen.
Ja, das glaube ich auch. Wenn man das mal anguckt, der Vorsprung von Bö auf Platz 4 ja. beim Sprint war über eine Minute 1:03. Also richtig, richtig stark. Und dann kann man natürlich auch dann vier Schießfehler erlauben und am Ende trotzdem noch das Rennen zu gewinnen. Und du hast angetroffen, Martin Foucault. Bei denen lief es gar nicht zusammen im Sprint, nur Platz 43, vier Schießfehler erlaubt. Das ist man von ihm überhaupt nicht gewohnt. Hat es dann am besser gemacht in der Verfolgung, ist dann auch fünf nach vorne gelaufen. Dort hat er dann keinen einzigen Fehler geschossen und dann in der Massenstart Platz 9 dort gewesen mit drei Schießfehlern. Da muss man wirklich sagen, Clemens, Martin Foucault ist nicht der Martin Foucault, den wir von ihm kennen aus den letzten Jahren. Er sucht noch so ein bisschen seine Form. Sowohl läuferisch als auch am Schießstand hat er noch Luft nach oben.
Ja, durchaus. Da war der Sprint wieder sinnbildlich. Aber dann in der Verfolgung, das war natürlich der Martin Foucault, wie man ihn kennt. Und 60 der einzige ohne Schießfehler auf Platz 5 nach von. Ja, so kannte man das eigentlich schon von ihm, wenn es mal nicht lief in der Vergangenheit, was sehr selten war, dass er dann schon das so ausgemerzt hat. Also das war der absolute Wahnsinn am gestrigen Samstag und heute dann im Massenstart auf Platz 9. Das ist eigentlich schon wieder, also letztes Jahr hätte man gesagt, es wäre schwach für Martin Foucault. Dieses Jahr ist es irgendwo im Normalbereich. Also ich weiß nicht, was mit ihm zurzeit los ist. Ich glaube, das weiß keiner so richtig. Aber es ist, wie es ist. Er ist immer noch geteilter Fünfter im Gesamtweltcup. Drei Punkte hinter den beiden Dritten, Eder und Détieu. Gleich mit Teamkollegen Guillonard. Also auch im französischen Team nicht unangefochten. Aber ja, es ist unglaublich. Aber ich kann es mir zurzeit auch nicht erklären. Ich bin mir aber relativ sicher, Johannes Tiniesbø, so gut er auch ist, diese Hochform, ob er die ganze Zeit halten kann, unwahrscheinlich. Und ich glaube, zur WM ist dann Martin Foucault schon wieder auf der Höhe und ganz der Alte. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher.
Ja, das denke ich auch. Das will ich auch nicht ausschließen. Das vielleicht ist auch das für ihn der Punkt, weil er ja bei der letzten Biathlon-WM einfach nicht überzeugen konnte, dort zu viele Fehler sich einfach erlaubt hat. Da gucken wir dann mal drauf, natürlich dann bei der WM, die dort in Östersund stattfinden wird, wie er dann in Form dort sein wird. Gucken wir auf alte Ergebnisse. Ansonsten, die Franzosen sind eigentlich gut unterwegs gewesen. Quentin Fillon-Maillet auf Platz 2 gewesen im Massenstart. Auch in der Verfolgung waren sie gut unterwegs mit Simon Destieux, der Vierter dort gewesen ist, nach dem 5. Platz im Sprint. Also die französischen Männer sind eigentlich gut unterwegs, wenn halt Mathieu Foucault auch seine Leistung zeigen würde. Da muss man wirklich sagen, die Arbeit, die dort gemacht wurde, wir hatten es ja schon angesprochen, Benny, ist sehr gut. Die läuferischen Leistungen sind sehr stark, aber Mathieu Foucault kommt damit einfach nicht klar.
Ja, es ist einfach irgendwie ein bisschen, ich habe sehr, sehr viele Fragezeichen. Manchmal läuft es sehr, sehr gut auf der Strecke, dann läuft es aber irgendwie am Schießstand nicht. Dann ist es irgendwie andersrum, aber man merkt an sich, stimmt es ja in der französischen Mannschaft, mit Détieux, mit Fillon-Maillet und auch teilweise Gigonard gibt es eigentlich immer wieder Top-Ergebnisse, die die Jungs da bringen. Von daher kann es nicht am Material liegen. Es kann eigentlich auch nicht an sonst irgendwas Französischem liegen, sondern hauptsächlich einfach nur an Mathieu Foucault selbst, dass er da so ein bisschen schwächelt für seine Verhältnisse. Aber mal sehen, wir haben ja trotzdem unseren Dominator in Johannes Hennesbø.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wer auch sehr gut ist diese Saison, das muss man sagen, wo aber so ein bisschen auch die Zweifel mitlaufen, ist Alexander Loginov, zweimal Platz 2 gewesen im Sprint in der Verfolgung. Im Massenstart dann 15. geworden, mit 6 Schießfehlern hat er sich dann zu viele Fehler erlaubt. Das war auch sehr ungewohnt von ihm, das muss man zugeben. Aber wir wissen ja auch gerade, Mathieu Foucault sieht die Russen sehr, sehr kritisch und er ja auch mit Epo unterwegs gewesen. Aber trotzdem, Clemens, wir lassen mal Unschuldsvermutung gelten und muss man einfach sagen, sehr, sehr, sehr starke Zeiten.
Ja, zurzeit sehr gute Leistung. Ich meine, wenn ich mir den Gesamtweltcup angucke, mit Abstand der beste Russe, der zweitbeste ist Matjej Eliseev auf 21 und Loginov springt da auf 2 rum, aber ist zurzeit wirklich eine gute Leistung. Ich glaube ihm erstmal, dass er sauber ist. Sollte es nicht so sein, dann wird das schon herausgefunden werden. Aber ich möchte jetzt hier keinen Vorverurteilen. Stand jetzt bringt er tolle Leistungen und tollen Sport sehe ich mir auch gern an. Deswegen hoffe ich, dass er doch so weitermacht, der Alexander Loginov, wie er das tut. Und ja, aber er macht schon Spaß. Er ist mal eine schöne Abwechslung, weil sonst hat man zurzeit nur Norwegen, Frankreich und Österreich im Herren Biathlon. Wo man viel erwarten kann, zumindest in der Breite.
Genau, das stimmt, denn auch die deutsche Mannschaft hat bisher noch nicht so überzeugen können, hat jetzt im Massenstart wirklich 2 gute Leute mal gehabt, mit Arndt Pfeiffer auf Platz 4, Benedikt Doll auf Platz 6, sind auch so momentan beide die besten Deutschen, das muss man sagen, die halten so ein bisschen deutsche Fahne hoch, Benny, denn die anderen, die sind so wirklich unter Ferner liefen, gerade Simon Schemp, da läuft ihm wirklich ganz, ganz wenig zusammen. Viele, viele Schießfehler mit dabei gewesen, auch läuferisch überhaupt nicht auf der Höhe. Jetzt wieder nur 23 gewesen im Massenstart, 5 Schießfehler sich erlaubt. Also er sucht dort wirklich seine Form und das ist schon wirklich sehr, sehr traurig, was dort passiert mit ihm momentan.
Er hatte ja eine recht große Verletzung in der Sommervorbereitung. Da hatte ich schon so meine Fragezeichen und hatte auch keine großen Erwartungen an ihn, zumindest jetzt in diesem ersten Trimester. Dann wurde er aber gleich im Einzel 5. Dachte ich mir, oh, läuft es ja doch bei ihm, ist ja doch alles wieder gut, aber anscheinend dann eben doch nicht. Er hatte dieses eine sehr starke Ergebnis gleich zum Auftakt. Kam bei ihm nicht mehr so viel. Gleiches kann man eigentlich auch auf Johannes Kühn anwenden quasi. Zum Glück sind heute sogar auch mal 2 Deutsche gut durchgekommen am Schießstand, sodass wir dann zumindest beim Massenstart nochmal 2 gute deutsche Platzierungen hatten. Es war ja sonst eigentlich auch immer so, dass ein Deutscher schon irgendwie die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, aber mannschaftlich war es eher schwach. Jetzt hat zum Beispiel Benny Doll nur 2 Fehler bei 20 Schuss abgelegt quasi. Das war schon ziemlich stark von ihm. Pfeiffer auch eben als 4. mit nur einem einzigen Fehler. Und das alles, obwohl das Material, was ich ja auch gerade schon angesprochen habe, anscheinend nicht ganz so gut war im Vergleich mit der Konkurrenz. Naja, heute gab es nochmal einen versöhnlichen Abschluss für die Männer, auch wenn noch einiges zu tun ist, vor allem bei Simon Schemp, der einfach nicht an die Erwartungen, die er in den letzten Jahren aufgebaut hat, rankommt.
Ja, genau, da läuft wirklich bei ihm wirklich wenig zusammen und vielleicht ist einfach wirklich diese Trainingszeit, die ihm dort fehlt, das gucken wir natürlich drauf und dann schauen wir mal im nächsten Jahr, ob er dort irgendwie so ein bisschen rankommen kann. Ansonsten haben wir schon angesprochen, die Österreicher sehr stark, die Norweger sehr stark, die Russen sehr stark. Wenn wir uns mal die Österreicher angucken, die haben natürlich dann mit Julian Eberhardt, der im Sprint sehr gut gewesen ist, Platz 6, gute Leistung gezeigt, aber auch mit einem Simon Eder, der immer wieder vorne mit dabei ist, mit sehr, sehr guten Schießleistungen, Platz 8 dort gewesen in der Verfolgung mit nach dem 13. Platz in dem Sprint. Sehr, sehr gute Zeit mit dabei. Und da muss man einfach sagen, Clemens, momentan sind die Österreicher so ein bisschen die bessere Biathlon-Nation als die Deutschen.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Und jetzt heißt es einfach aufholen, weitermachen. Die Qualität im Kader ist da. Mal ein bisschen treffsicherer werden. Und dann hoffentlich sich irgendwann mal wieder über Österreich stellen können. Es hat ja teilweise, muss man ja auch sagen, schon durchaus geklappt, wenn ich mir jetzt mal die Staffel von Hochfilzen letzte Woche, da war ja Deutschland auch vor Österreich auf dem Podium. Also die Möglichkeiten sind ja da. Man muss es nur einfach mal konstant auf die Loipe und vor allem auf den am Schießstand umsetzen. Und dann mache ich mir da wenig Sorgen.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch wichtig für uns, unsere Gruppe, denn wir sind gerade hier drei Deutsche und wir haben ja bei uns noch den einen oder anderen Österreicher in der Gruppe. Und die Österreicher, die haben momentan ein bisschen viel Oberwasser, wie ich finde. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt hier die deutsche Fahne da mehr hochhalten können, Benny.
Ja, ich weiß nicht, ich finde, die Österreicher haben natürlich mit Simon Eder und Julian Eberhardt zwei ziemlich stark, aber die Deutschen, wir kriegen immerhin eine sehr gute Staffel zusammen. Von daher, das wird dann schon noch bis zur WM. Da sind die Deutschen dann stark.
Genau, auf jeden Fall. Und natürlich müssen wir auch Benny loben. Benny war bei unserem Biathlon-Tippspiel diese Woche der Beste, hat dort 56 Punkte erzielen können und ja, wirklich dann noch Punkte gut machen können auf mich. Momentan bin ich der Zweite in unserer Liga, bin dort kurz hinter dem Kollegen Dexi von der ARD dort das Ganze noch anführt. Wenn ihr noch dort mit teilnehmen seid, so unbedingt uns schreiben über Twitter @kalsch90 oder auch über Facebook @kalsch90 findet ihr uns dort auch. Ihr könnt natürlich auch mit uns in anderen Themen in Verbindung treten, was ihr mal gerne hören möchtet, welche Themen wir mal angehen sollten. Wir sind natürlich wieder offen für Vorschläge, natürlich auch gerne Rezensionen schreiben, aber bei iTunes am liebsten natürlich 5 Sterne, aber auch dort sehr, sehr offen für Vorschläge, was man besser machen kann, was man mal einladen kann. Also von daher unbedingt mal eine Rezension geben. Ansonsten wünschen wir euch sehr besinnliche Feiertage, kommt gut ins neue Jahr rüber, denn dann gibt es natürlich auch wieder viel, viel Wintersport mit uns. Es stehen viele Weltcups Highlights an, die WM stehen an, den verschiedenen Wettbewerben, natürlich die 4-Schanzentournee, die ihr natürlich auch beim Kollegen Malte Asmus in der Sportplatz oder auch Andreas Thies zu hören bekommt mit unseren Expertisen dabei. Also bleibt dran, wünschen euch schöne Feiertage und dann bis demnächst wieder bei kaltschneuzig irgendwie in der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Kaltschneuzig aktuell, der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.